SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. François Bayrou ist weg. Frankreich hat einen neuen Premierminister. Präsident Emmanuel Macron hat den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Regierungschef ernannt. Das hat der Élysée-Palast am Abend bekannt gegeben. Unsere Paris-Korrespondentin Julia Borutta berichtet.
Der neue Premier soll zunächst Beratungen mit den unterschiedlichen Parteien führen, um einen konsensfähigen Sparhaushalt auszuhandeln. Erst wenn dieser Konsens gefunden ist, soll Lecornu eine neue Regierung zusammenstellen. Diese Reihenfolge ist im politischen Paris eine kleine Sensation und wird in den Medien schon als deutsche Methode bezeichnet. Zuletzt war es stets umgekehrt gelaufen. Zweimal in Folge sind Premiers mit Regierungsmannschaft, aber ohne Programm daran gescheitert, im tief gespaltenen Parlament Mehrheiten zu organisieren. Doch auch jetzt dürfte es für Lecornu schwierig werden. Gerade weil er als enger Vertrauter Macrons gilt, lehnen ihn die Oppositionsparteien ab. Die Fraktionsvorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National, Marine Le Pen, schrieb auf X, Macron habe seine letzte Kugel verschossen. Und die Chefin der Grünen, Marine Tondelier, bezeichnete Macrons Personalwahl als reine Provokation. Statt Aufbruch stehe Lecornu für ein Weiter-so.
Die Ernennung von Lecornu dürfte den für heute angekündigten Protesttag in Frankreich weiter befeuern. Denn der Unmut der Bevölkerung richtet sich zu einem großen Teil gegen Präsident Macron und damit auch gegen seine Vertrauten. In den Nahen Osten, dort war es ein Angriff mit Ansage und es ist eine erneute Eskalation des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas. Gestern griff das israelische Militär Hamas-Funktionäre an, die sich in Doha, der Hauptstadt Katars, aufhielten. Bundesaußenminister Johann Wadephul hat den Angriff scharf kritisiert. Aus Berlin berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Der Angriff verletze nicht nur die territoriale Souveränität Katars, sondern gefährde auch die Bemühungen zur Freilassung der Geiseln, so Außenminister Wadephul von der CDU. Er sei in größter Sorge über das Leben und die Sicherheit der Geiseln in den Händen der Hamas, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Das habe er in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Saar deutlich gemacht, so Wadephul. Noch immer hält die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Dutzende israelische Geiseln gefangen. Für deren Freilassung und die Bemühungen für einen Waffenstillstand spiele Katar eine entscheidende Rolle, sagte Wadephul.
Kritik an dem israelischen Angriff kommt auch aus den arabischen Staaten und den USA. Ägypten nannte die Bombardierung unverantwortlich. Der Angriff schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall, teilte das Präsidentenbüro in Kairo mit. Saudi-Arabien sicherte Katar Unterstützung zu. US-Präsident Donald Trump sagte wörtlich, ich bin nicht begeistert davon. Aus Washington berichtet unsere USA-Korrespondentin Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump sei sehr verärgert über den Ort des israelischen Angriffs, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses Caroline Levitt. Katar sei ein souveräner Staat und enger Verbündeter, der sich sehr engagiert und mutig gemeinsam mit den USA für Frieden einsetze. Eine Bombardierung innerhalb Katars diene weder Israels noch Amerikas Zielen, verlas Levitt eine offizielle Erklärung. Nach Angaben von Trumps Sprecherin ist das Weiße Haus vom US-Militär vorab über den Angriff informiert worden, also offenbar nicht von Israel.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Antrittsrede bei der UN-Vollversammlung in New York gehalten. Dabei hat die neue Präsidentin der Generalversammlung die wichtige Rolle der Vereinten Nationen betont.
We need the United Nations more than ever.
Wir brauchen die Vereinten Nationen mehr als je zuvor. Es gebe keine Alternative zur UNO. Sie bleibe die einzige Organisation, die jedes Land zusammenbringen könne, sagte Baerbock zur Begründung. Im neuen Amt wolle sie dazu beitragen, die UN am Leben zu halten und zu stärken. Im Atomstreit mit dem Iran gibt es offenbar Bewegung. Der Iran will wieder mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenarbeiten. Das ist am Abend in Kairo bekannt geworden. Dort hatten IAEA-Chef Grossi und Irans Außenminister Araghchi miteinander verhandelt. Die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Uwe Lüb.
Grossi schrieb auf X, die Einigung sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Araghchi sagte, der Iran werde die Anforderungen der IAEA beachten. Diese umfassen etwa die Entnahme von Proben und den Einsatz von Überwachungskameras. Araghchi droht aber auch mit einem neuerlichen Abbruch der Kontrollen, und zwar für den Fall der Wiedereinsetzung von UNO-Sanktionen gegen den Iran oder andere, Zitat, feindselige Aktionen. Zwischen dem Iran und der IAEA hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit wegen der Kontrollen durch die Aufsichtsbehörde gegeben. Nach dem Israel-Iran-Krieg hatte der Iran die Zusammenarbeit mit der IAEA Anfang Juli ausgesetzt.
Das Kultusministerium in Baden-Württemberg dringt zum Schuljahresanfang am kommenden Montag auf ein möglichst striktes Handyverbot in allen Schulen. In Grundschulen sollten Handys grundsätzlich nicht mehr genutzt werden dürfen, heißt es in einer neuen Empfehlung des Ministeriums, die dem SWR vorliegt. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Henning Otte.
Aber auch in weiterführenden Schulen sollen künftig strenge Regeln gelten. Das Kultusministerium empfiehlt, private Smartphones, Tablets und internetfähige Armbanduhren aus dem Unterricht und von den Schulhöfen zu verbannen. Ausnahmen soll es am ehesten noch für Oberstufenschüler geben. Bei Verstößen gegen ein Handyverbot soll das Gerät bis Unterrichtsende eingezogen werden können. Kultusministerin Schopper von den Grünen hält härtere Regeln für nötig, weil sich Kinder und Jugendliche sonst zu stark von ihrem Handy ablenken ließen. Darunter litten das Lernen und das soziale Miteinander. Nun sind die Schulen am Zug. Sie sollen die Empfehlungen des Ministeriums in den nächsten Monaten in ihre Schul- oder Hausordnung aufnehmen.
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor Finanzbetrügern, die über soziale Medien oder Messenger-Dienste Geldanlagen mit angeblich hohen Gewinnen versprechen. Wie das LKA mitteilte, steige die Zahl der Betrugsversuche über Chatgruppen rasant an. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Die international agierenden Täter verursachen nach Angaben der Ermittler allein in Baden-Württemberg Schäden in Millionenhöhe. Die Kontaktaufnahme erfolge über WhatsApp oder SMS, verbunden mit einer Einladung in Online-Gruppen, wo lukrative Anlagemöglichkeiten versprochen würden. Die Betrüger geben sich laut LKA mit gefälschten Profilen als Finanzexperten oder Investitionscoaches aus. Gleichzeitig würden sie angebliche Erfolgsgeschichten posten mit frei erfundenen hohen Gewinnen. Wenn Geld investiert werde, sei es in den meisten Fällen jedoch verloren. Das Landeskriminalamt empfiehlt, bei Finanzangeboten über Messenger-Dienste misstrauisch zu sein.
Der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz weist immer noch deutliche Lücken auf. So fehlen in einigen Kreisen und Städten weiterhin gesetzlich vorgeschriebene Alarm- und Einsatzpläne, unter anderem für Waldbrand, Stromausfall und Hochwasser. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Frisch hervor. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz, Dirk Rodenkirch.
Selbst in den von der Flut im Juli 2021 betroffenen Kreisen Ahrweiler und Vulkaneifel gibt es 4 Jahre nach der Katastrophe noch keine Alarm- und Einsatzpläne, die Einsatzkräften bei Hochwasser vorgeben, was zu tun ist. In insgesamt 10 der 36 Kreis- und kreisfreien Städte im Land lagen bei der letzten Abfrage im Juli keine derartigen Pläne vor. Innenminister Ebling erklärte, er gehe davon aus, dass die Lücken bei den Alarm- und Einsatzplänen bald geschlossen würden. Eine Frist dafür nannte er nicht. Der Abgeordnete Frisch kritisierte, Rheinland-Pfalz sei auch im Jahr 2025 noch nicht ausreichend auf Katastrophen vorbereitet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz soll es weitgehend trocken bleiben. Auch die Sonne soll mal scheinen in Baden-Württemberg. Da ist es stärker bewölkt. Vorübergehend regnet es auch mal oder es ziehen einzelne Schauer durch. Die Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Gesundheit ist ein hohes Gut und da liegt einiges im Argen bei uns. Zum Beispiel bei den Krankenhäusern. Damit beschäftigen wir uns in dieser Woche in der SWR aktuell Serie zwischen 6 und 9. Defizite und dicke Bretter, wie weit ist die Krankenhausreform? Heute soll es um die Zusammenarbeit von Kliniken mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum, kurz DKFZ, gehen, und zwar beim Faktor Ernährung. Ärzte geben individuell bei jeder Krebserkrankung Hinweise und Beratung. Der Ansatz des DKFZ geht aber noch ein gutes Stück weiter, um Krebs von vornherein zu verhindern. Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion stellt den Ansatz vor.
Man kann grundsätzlich sagen, sich gesund zu ernähren, ist eine gute Vorbeugung gegen Krankheiten und eben auch gegen Krebs. Das heißt, abwechslungsreiche Kost, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, die senkt das Krebsrisiko am besten, sagt das Deutsche Krebsforschungszentrum. also genauer Obst und Gemüse, weil sie Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe liefern, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Auch Vollkornprodukte, die sind reich an Ballaststoffen und die wiederum können das Darmkrebsrisiko reduzieren. Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, die wirken über pflanzliche Proteine und gesunde Fette entzündungshemmend. Und fetter Fisch, wie zum Beispiel Lachs oder Makrele, liefert Omega-3-Fettsäuren, die auch entzündungshemmend wirken. Außerdem wird ja immer wieder grüner Tee genannt. Der enthält sogenannte Katechine, die in Laborstudien das Wachstum von Tumorzellen hemmen konnten. Aber man muss sagen, bei Menschen sind diese Effekte noch nicht abschließend belegt. Welche Ernährung jetzt bei einer bereits bestehenden Krebserkrankung geeignet ist, das kann ganz individuell unterschiedlich sein. Da kommt es zum Beispiel auf die Tumorart an, aber auch auf den allgemeinen Gesundheitszustand. Betroffene sollten deshalb am besten mit ihren Ärztinnen und Ärzten besprechen, was sie bei der Ernährung berücksichtigen können.
Defizite und dicke Bretter. Wie weit ist die Krankenhausreform? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit dem Gesundheitsökonomen Boris Augurski darüber, wie sich die Kliniklandschaft in Deutschland verändert.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Gut ein Jahr nach dem Terroranschlag von Solingen will das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Vormittag das Urteil gegen den geständigen Attentäter verkünden. Dem Syrer wird vorgeworfen, auf dem Solinger Stadtfest im August 2024 drei Menschen getötet und 8 verletzt zu haben. René Rabenschlag.
Beim Strafmaß wird es aller Voraussicht nach keine Überraschungen geben. Bundesanwaltschaft, Opferanwälte und sogar die Verteidigung haben für eine lebenslange Haftstrafe plädiert. Der 27-jährige syrische Asylbewerber Issa Al-Ha hatte schon zu Prozessbeginn den Messeranschlag auf die feiernden Menschen auf dem Fronhof in Solingen gestanden. Als Motiv hat er Rache für leidende muslimische Kinder in Gaza angegeben, weil Deutschland Israel in dem Krieg mit Waffen unterstütze, sei der Staat schuld an seinem Anschlag. Von dieser Sichtweise hat er sich im Prozess auch nicht distanziert.
Das Bundeskabinett will am Vormittag Änderungen an der Krankenhausreform auf den Weg bringen. Die Reform der Ampelregierung sollte Leistungen an Klinikstandorten konzentrieren und dadurch die medizinische Qualität verbessern. Schwarz-Rot will den Bundesländern jetzt aber mehr Entscheidungsfreiheit geben. Ab dem Mittag kommt dann der Bundestag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. In der aktuellen Regierungsbefragung muss Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, unter anderem zu den Änderungen an der Gesundheitsreform. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD wird befragt. Es dürfte um das vor 2 Wochen vom Bundeskabinett beschlossene Wehrdienstgesetz gehen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschäftigt sich heute erneut mit den umstrittenen staatlichen Maskenkäufen zu Beginn der Corona-Pandemie. Sonderermittlerin Margarete Sudhoff wurde im Juli erstmals von ihrer Schweigepflicht entbunden und durfte Fragen der Abgeordneten beantworten. Birte Sönnigsen.
Sudhoff sollte im Auftrag von Ex-Gesundheitsminister Lauterbach aufklären, was beim Kauf von Schutzmasken während der Corona-Zeit im Gesundheitsministerium schiefgelaufen ist. Ihr Bericht brachte den damaligen CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn unter Druck. Laut Bericht soll Spahn eigenmächtig gegen den Rat seiner Fachabteilung gehandelt und eine Firma aus seiner Heimat bevorzugt haben. Dadurch sei ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Jens Spahn weist die Vorwürfe, die der Sudhoff-Bericht erhebt, zurück.
Im Europaparlament in Straßburg wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Vormittag ihre Rede zur Lage der Europäischen Union halten. Es ist bereits das 5. Mal für von der Leyen, aber vermutlich auch die bisher schwierigste Rede dieser Art für sie. Katrin Schmidt über die Erwartungen an diese Rede.
Ursula von der Leyen wird vor allem einen Stimmungsumschwung hinbekommen müssen, denn die letzten Monate sind ja für sie und für die gesamte EU nicht so sonderlich gut gelaufen. Also normalerweise bietet diese Rede zur Lage der EU eigentlich die Bühne, mal zu resümieren, was zuletzt geschafft wurde und so einige große Linien und Projekte vorzuzeichnen. Aber diesmal wird es eben mehr darum gehen, salopp gesagt, den Laden nach innen wie nach außen zusammenzuhalten, darzulegen, wie sie Europa in eine stärkere Position bringen will und auch damit die aktuell recht mürrische Stimmung auch im Parlament zu drehen, vor dem sie ja hier in Straßburg spricht.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag berät heute erstmals über den geplanten Nachtragshaushalt für dieses und das kommende Jahr. Die Landesregierung will damit vor allem die Kommunen finanziell unterstützen. Christian Buttgereit.
300 Millionen Euro in diesem und weitere 300 Millionen Euro im nächsten Jahr. So viel sollen Städte und Landkreise erhalten, die durch besonders hohe Sozialausgaben belastet sind. Das Geld will Finanzministerin Ahnen aus der Haushaltsrücklage nehmen. Auch das Geld, das Rheinland-Pfalz aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes bekommt, soll zum großen Teil an die Kommunen gehen. Deren Vertreter begrüßen die Unterstützung, allerdings würde das grundsätzliche Problem der hohen Sozialkosten dadurch nicht gelöst. Beschlossen werden soll der Nachtragshaushalt in der Landtagssitzung im Oktober.
In Berlin tagt heute der Ausschuss für Sport und Ehrenamt. In der öffentlichen Sitzung werden die Konzepte für die deutsche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele vorgestellt. Interesse haben die Städte München, Berlin, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region. Bei der Basketball-Europameisterschaft steht für das deutsche Team das Viertelfinale an. Gegner ist die Mannschaft aus Slowenien. Armin Lehmann.
Dieser Mann wirkt angeschlagen, bewegt sich mitunter ein wenig tapsig über den Court und erweckt eigentlich nicht den Eindruck, komplett austrainiert zu sein. Und trotzdem ist er einer der besten Basketballer auf diesem Planeten, Luka Doncic. Der Slowene, der Italien im Achtelfinale fast im Alleingang ausschaltete und dabei sensationelle 42 Punkte erzielte. Das deutsche Team ist dennoch Favorit, weil es vor allem in der Tiefe besser besetzt ist, weil mit Dennis Schröder und Franz Wagner gleich zwei Weltklasse-Leute den Weltmeister anführen und weil es einen unglaublichen Teamspirit gibt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jeder sollte verstehen, was in der Politik passiert, denn das alles ist natürlich kein Selbstzweck, sondern wird für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gemacht. Doch Politiker reden oft so, dass niemand sie versteht, das ist zumindest das Klischee. Und wenn man sieht, worum es heute im Bundestag und im Bundeskabinett geht, dann dürften sich viele bestätigt fühlen, denn es geht um Gesetze mit komplizierten Namen, weiß Oliver Neuroth.
Es ist 2025. Jeder weiß, was Politikverdrossenheit ist und sich die Menschen wünschen, dass Politiker verständlich reden. Und da erlaubt sich die Bundesregierung tatsächlich, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die einen Namen mit 48 Buchstaben hat. Die Verkehrsunternehmensdateidurchführungsverordnung. Wenn das nicht für Bürokratie in Perfektion steht. Manchmal wird das Wort auch mit Bindestrich geschrieben, dann wirkt es weniger bedrohlich lang, aber bei den 48 Buchstaben bleibt's. Es geht in der Verordnung übrigens darum, wie die Verkehrsunternehmensdatei des Bundesamts für Logistik und Mobilität aussehen soll und welche Daten gespeichert werden. Im Bundestag geht's da nicht weniger sperrig zu. Auf dem Plan stehen das Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz, die Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs und das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz. Weil kaum ein Politiker diese Begriffe aussprechen will, gibt es auch typisch Deutsch Abkürzungen und die sind kaum griffiger. Zur Verkehrsunternehmensdatei-Durchführungsverordnung können wir nämlich ganz locker auch DUVAT-DV sagen. Oder vielleicht FUDAT-DV.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.